Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn, willkommen. Die Klagen sind unüberhörbar und sie werden lauter. Der Fachkräftemangel in Deutschland nimmt spürbar zu und das in immer mehr Berufszweigen. Gesucht werden Informatiker und Softwareentwickler, Elektrotechniker und Mechatroniker, Alten- und Krankenpfleger. Und die Liste ließe sich unendlich fortsetzen. Mit Aus- und Weiterbildungsangeboten für heimische Arbeitskräfte ist es allerdings nicht getan, weshalb Fachkräfte im Ausland geworben und Migranten stärker in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen. Heute Tag der Fachkräftegipfel im Kanzleramt. Wir blicken auf die Hürden für potenzielle Fachkräfte und fragen nach, warum gerade bei Migrantinnen noch so viele Talente vergeudet werden. Das und mehr bei Campus und Karriere. Im kommenden März tritt das im Sommer verabschiedete Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Qualifizierte Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Staaten sollen leichter und schneller ihren Weg nach Deutschland finden. Gerade unter hochqualifizierten Akademikern gehört Deutschland allerdings nicht zu den bevorzugten Ländern. Spitzenreiter sind vielmehr Australien, Schweden oder die Schweiz. Doch auch fast alle anderen Berufsfelder haben ein Problem, Nachwuchs zu finden. Und das hat nicht immer nur etwas mit der Qualifikation zu tun. Anita Fünffinger über die drei Hauptgründe, die heute beim Fachkräftegipfel eine Rolle spielen.
Es sind im Wesentlichen drei Felder, die die Bundesregierung gemeinsam mit der Wirtschaft und den Gewerkschaften beackern will. Wenn Fachkräfte aus dem Nicht-EU-Ausland zu uns kommen sollen, muss geklärt sein, wie schnell bekommen die Menschen ein Visum? Kann man ihre Berufsausbildung mit einem deutschen Abschluss vergleichen? Und können die Fachkräfte unsere Sprache? Dazu fordert Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD aber auch die Mithilfe der Wirtschaft.
Es geht jetzt darum, das gemeinsam mit der Wirtschaft mit Leben zu erfüllen. Die Wirtschaft muss selbst Anwerbestrategien entwickeln. Wir müssen als Staat dafür sorgen, dass in der Praxis bürokratische Hürden wegkommen. Da geht es um die Anerkennung von beruflichen Qualifikationen, da geht es um Sprache. Und nicht zuletzt auch um die Frage, wie das mit Visumserteilungen ist.
Wenn sich herausstellt, dass es vor Ort nur noch daran hakt, dass die deutsche Botschaft das Visum nicht schnell genug ausstellt, will die Bundesregierung Abhilfe schaffen. Es sollen schlicht mehr Mitarbeiter in die entsprechende Botschaft ins Ausland entsandt werden. Denn eine Klage ist aus der Wirtschaft immer wieder zu hören. Man hätte einen geeigneten Bewerber im Ausland gefunden, wenn der nicht ewig auf sein Visum warten müsste. Hans-Peter Wollseifer, der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks.
Deshalb wünschen wir uns jetzt eine unkomplizierte und unbürokratische Umsetzung. Und da sind unsere Auslandsvertretungen, besonders die deutschen Botschaften im Ausland, sehr gefordert.
Vergleichbare Berufsabschlüsse sind das eine, das kompliziert werden kann. Das deutsche Berufsbildungssystem ist nun mal völlig anders und oft höherwertiger als in anderen Staaten. Das andere ist die Sprache. Und da gibt es laut Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU für jeden Zuwanderer eine klare Voraussetzung.
Wir haben im Gesetz geregelt, dass sie auch Deutsch sprechen sollen. Das müssen wir auch organisieren vor Ort, wenn es geht, weil wir möchten vermeiden die Fehler der Zuwanderung in früheren Jahrzehnten. Wir wollen erreichen, dass wir klar und deutlich den Menschen sagen, ihr habt eine tolle Chance in Deutschland, aber ihr müsst auch bestimmte Leistungen bringen.
Vor Ort heißt, die Bundesregierung will die Goethe-Institute im Ausland stärken. Dort, wo geeignete Bewerber gut Deutsch lernen können, damit sie nicht wegen der Sprache an der Einreise scheitern. Oder damit es eben nicht wie in den 60er Jahren passiert, dass Zuwanderer zwar hier arbeiten, aber kein Wort Deutsch können. Dass Deutschland schlichtweg verpennt hat, für Fachkräftenachwuchs zu sorgen, das weist der Wirtschaftsminister im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF zurück.
Nein, es wird seit ewigen Zeiten gesagt, es fehlen qualifizierte Arbeitskräfte. Wir haben darauf reagiert und gesagt, bitte nimmt mal die Qualifizierten, die man noch ausbilden kann, die schon hier sind. Sorgt dafür, dass Frauen besserwertige, höherwertige Beschäftigungen bekommen. Und drittens haben wir gesagt, jetzt mit diesem neuen Gesetz, es können auch Menschen aus Nicht-EU-Ländern kommen, unter bestimmten Voraussetzungen.
Was Peter Altmaier damit möglicherweise auch sagen möchte, ist, dass sich die Union einfach lange schwer damit getan hat, auch aus dem Ausland Fachkräfte anzuwerben. Das Wort Fachkräfteeinwanderungsgesetz war bei CDU und CSU jahrelang schlicht ein Fremdwort.
Das wird, das soll sich nun ändern, spätestens im nächsten Jahr, wenn das Gesetz in Kraft treten wird. Wichtig, wenn es darum geht, Ursachen des Fachkräftemangels zu identifizieren, ist es, in die Praxis zu schauen. Und genau das, das leistet das Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene in Bonn. Das Südwind-Institut ist ein wissenschaftliches Institut, das, wie es sich selbst beschreibt, handlungsorientierte Recherchen betreibt zu weltwirtschaftlichen Themen. Dabei richtet es seinen Blick insbesondere auf benachteiligte Menschen. Eine der Studien, die gerade veröffentlicht wurde, befasst sich mit den weiblichen Fachkräften, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Das zentrale Ergebnis: Bei der beruflichen Integration in Deutschland werden gerade unter den Migrantinnen viele Talente vergeudet. Dr. Sabine Fehrenschild ist Autorin der Studie und ich habe sie gefragt, was schätzen Sie, wie viele vergeudete Talente gibt es unter den Migrantinnen in Deutschland?
Man kann generell erstmal sagen, dass Frauen mit berufsqualifizierendem Bildungsabschluss deutlich häufiger in Hilfstätigkeiten tätig sind als Männer mit berufsqualifizierendem Abschluss und auch als die lokale Bevölkerung. Nämlich, wenn man das mal so im Vergleich nimmt, 5% der Frauen, die keinen Migrationshintergrund haben und einen berufsqualifizierenden Bildungsabschluss, sind in Hilfstätigkeiten, aber 16% der Frauen mit Migrationshintergrund. Das heißt, der Anteil ist deutlich höher.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, es sieht bei Frauen so aus, als ob die Talente deutlich mehr vergeudet werden, bei Männern offenbar nicht so doll. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, also ich würde zwei Gründe ganz primär nennen. Das eine ist, Frauen haben familiäre Verpflichtungen, die Männer nicht in dem Umfang haben. Wenn Frauen im Rahmen der Fluchtmigration oder des Familiennachzugs nach Deutschland kommen, dann kümmern sie sich erstmal darum, dass ihre Familie, ihre Kinder hier ankommen. Also Migrantinnen mit Kindern oder anderen familiären Verpflichtungen sind die, die am seltensten erwerbstätig sind und auch die größten Schwierigkeiten haben, ihre Talente und ihre Qualifikationen wirklich einzusetzen. Der zweite wichtige Aspekt, der betrifft, glaube ich, eher die Mehrheitsgesellschaft hier. Den würde ich mal unter dem sogenannten Putzfrauenvorurteil zusammenfassen. Die deutsche Öffentlichkeit, deutsche Behörden begegnen Migrantinnen oft mit dem Vorurteil, sie sind nicht qualifiziert, sie haben keine Berufserfahrung, sie werden also in Qualifizierungsmaßnahmen gesteckt, die ihrer ursprünglichen Qualifikation nicht entsprechen. Sie werden sehr stark in frauenspezifische Sektoren weiterempfohlen und vermittelt und fortgebildet, wie eben Pflegesektor, aber auch Gastronomie oder Reinigungsgewerbe. Und dieses Putzfrauenvorurteil ist, glaube ich, das Problem in unseren Köpfen, das geändert werden muss.
Eine Frau in ihrer Studie wird zitiert, die aus dem Senegal kommt und davon berichtet, dass sie das Gefühl hat, dass bei der Anerkennungsprozedur ihr vermittelt wurde, dass ihr Studium im Senegal überhaupt gar nichts wert sei. Ist das ein Problem, vor dem viele Akademikerinnen aus dem Ausland, aus dem Nicht-EU-Ausland stehen in Deutschland?
Ja, aber das muss man sicher differenzieren nach den Fachbereichen, in denen die Frauen akademisch gebildet sind. Also das Problem, das die Senegalesin oder heute Deutsche darstellt, das hängt sehr eng mit unseren Ansprüchen an die Lehrerausbildung zusammen. In Deutschland muss man ja 2 Fächer plus Didaktik studiert haben, um als Lehrer oder Lehrerin tätig zu sein. In den meisten Ländern der Welt braucht man nur eine fachliche Qualifikation neben der pädagogischen Qualifikation. Und das macht es gerade in diesem qualifizierten Bereich, in dem Frauen ja sehr stark präsent sind, für Migrantinnen sehr schwierig, hier in diesem Beruf Fuß zu fassen. Und da ist auch meines Wissens und auch nach den Ergebnissen der Fachtagung, die wir zu diesem Thema in der letzten Woche geführt haben, keine Besserung in Sicht.
Weshalb greifen denn bisherige Maßnahmen, die es ja zur beruflichen Integration auch gibt, also Weiterbildungen oder Nachqualifizierungen, warum reichen die nicht aus?
Ich will nicht sagen, dass die nicht greifen. Ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren sehr vieles auch zum Positiven verändert. Aber die Hürden, die ich gerade schon genannt hatte, dass eben Frauen auch familiäre Verpflichtungen haben und dass in unseren Köpfen dieses Putzfrauenvorurteil existiert, auch wenn das jetzt ein bisschen plakativ ist, diese Hürden, die tragen eben dazu bei, dass Frauen nicht im gleichen Umfang wie Männer an Sprachkursen, an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen können. Es müsste müsste also viel stärker darauf geachtet werden, dass da eine Kompatibilität ist zwischen Kinderbetreuungsmaßnahmen und Qualifizierungsmaßnahmen, dass es Maßnahmen gibt, die in Teilzeit durchgeführt werden können und dass eben die Migrantinnen stärker noch dort abgeholt werden, wo sie sind.
Jetzt gibt es bei der Fachkräftezuwanderung natürlich auch Menschen, die aus dem Ausland kommen, die keinen formalen Abschluss entsprechend unserem haben, aber die ausreichend Berufserfahrung auch auf akademischem Niveau vorweisen können. Wäre da auch eine Ansatzmöglichkeit einer anderen Beurteilung oder einer anderen Begleitung dieser Menschen?
Also jede Form der Fortbildung, der Qualifizierung, aber auch des Vergleichs von Erfahrungen und auch erworbenen Zertifikaten im Ausland mit den Anforderungen der Berufe hier ist, denke ich mal, wichtig und jede Unterstützung, gerade auch für Frauen, da willkommen. Denn was wir eben auch festgestellt haben, ist, dass Frauen über weniger Netzwerke verfügen als männliche Migranten, die ihnen den Einstieg in Anerkennungsprozeduren und in den Beruf überhaupt erleichtern würden. Und deshalb ist gerade für Frauen auch das Angebot von Städten, von Arbeitsämtern, von freien Trägern so wichtig, um ihnen eben die Unterstützung in der Evaluierung ihrer Berufserfahrungen oder Arbeitserfahrungen aus dem Herkunftsland zu geben, die sie brauchen.
Abgesehen von dem, was wir bereits besprochen haben, wie sieht nach Ihrer Studie Ihr Fazit aus? Wie könnten Lösungswege aussehen, damit weibliche Migrantinnen nicht vergeudete Talente darstellen?
Also ich glaube, dass eine noch viel stärkere Kooperation der unterschiedlichen Institutionen, Kommunen, Behörden, die jetzt schon gute Angebote leisten, noch wichtig wird in Zukunft. Leitstellen, die durch den Behördendschungel durchführen und ein schnelleres Durchlaufen der Anerkennungsprozeduren und der beruflichen Integration ermöglichen. Also ich glaube, ein ganz großes Problem ist einfach die lange Zeit, die vergeht zwischen der Ankunft, bis die Frauen in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Und diese Zeit zu verkürzen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Denn wir alle wissen, dass je mehr Zeit zwischen diesen Arbeitserfahrungen und der Integration hier liegt, desto mehr Kompetenzen liegen auch brach und gehen eventuell auch verloren.
Wenn Sie in einem Satz Ihren Wunsch äußern würden heute für den Fachkräftegipfel in Berlin, wie würde er lauten?
Dass die Personen, die dort beraten und entscheiden, sich stärker noch gerade die Situation von Migrantinnen vor Augen führen und gerade Frauen besser unterstützen, also Maßnahmen entwickeln, zu denen dann auch Frauen Zugang haben und eben nicht nur Männer.
Fordert Dr. Sabine Fehrenschild vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene in Bonn. Keine Vergeudung von Talenten. Migrantinnen in Deutschland können viel mehr, als man ihnen zutraut. Wie weit kann man als Erzieher oder Erzieherin gehen? Wie ausgefallen, wie subversiv dürfen Lehrmethoden an Schule, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen eigentlich sein? Die Frage stellt sich immer dann, wenn Lehrende und Forschende innovativ sein wollen, didaktisch und konzeptuell. Rebellious Teaching, was darf Lehre, welche Lernmethoden sind grenzüberschreitend und was bringen sie? Darum ging es bei einem gleichnamigen interdisziplinären Workshop in Berlin. Philipp Banse hat ihn für uns besucht.
Im Seminarraum einer Galerie in Berlin-Mitte. Rund 20 Männer und Frauen sitzen um einen Tisch herum mit Zeichenmaterial. Die meisten von ihnen unterrichten an Hochschulen, in Museen, an Grundschulen oder Gymnasien. Oder sie werden bald unterrichten, so wie Maria Leng. Sie studiert seit 5 Jahren auf Grundschullehramt an der Uni Potsdam. Jetzt also 2 Tage Workshop über Rebellious Teaching, rebellisches Unterrichten also. Warum?
Weil ich Im nächsten Jahr plane mein Referendariat zu starten und im Moment auch durch die praktischen Erfahrungen im Studium merke, dass ich doch oft auch gerade, wenn ich viele verschiedene Regelschulen kennenlerne, sehr frustriert bin, dass man sich dann doch schnell erwischt dabei, sich einfach nur im Schulsystem anzupassen und deshalb wollte ich hier mir mal ein paar Inspirationen holen.
Frustrierte Lehramtsstudierende wie Maria Leng haben die Kunsthistorikerin Nausika El-Mekki, die selbst viele zukünftige Lehrende ausbildet, dazu bewegt, in einem Workshop einmal darüber nachzudenken, wie neue Ideen, Inhalte und Methoden in der oft starren Praxis überleben und gedeihen können. Sie nennt drei Faktoren.
Erstens geht es um sich zu trauen, um Sachen anzusprechen, die vielleicht ungern besprochen werden, die gegen ungeschriebene Gesetze verstoßen. Zweitens geht es darum, man muss ein ganz, ganz klares Ziel haben. Also es geht nicht nur um Rebellion, des Rebellion ist Willen. Die Rebellion ist eigentlich ein Mittel, um Sachen anzusprechen, um Sachen auszuprobieren. Und man braucht auch die Unterstützung. Also man braucht quasi seine Crew, seine Posse von Leuten, die einem auch Mut machen und unterstützen.
Ich bin Madita Üming, ich unterrichte Pornografie-Seminare und möchte da meine Erfahrungen hier teilen, eben die Herausforderung, die das mit sich bringt, aber eben auch, warum ich es für wertvoll halte, das zu machen.
Madita Öming schreibt an der Uni Paderborn ihre Doktorarbeit zum Thema Pornografie und gibt an der FU Berlin Amerikanistik-Seminare mit dem Titel Porn in the USA.
Natürlich sind wir nicht mehr in 1950, aber gerade wenn es zum Beispiel auch um Sexualaufklärung geht, kriege ich immer wieder mit aus verschiedenen Bundesländern, dass da immer noch wenig über Themen wie Homosexualität, Lust, Masturbation, auch Pornografie oder Sexarbeit, also es gibt immer noch sehr viele Tabuthemen. Wir hängen da noch sehr in diesem biologischen, wie werde ich nicht schwanger und wie kriege ich keine Krankheit fest. Das ist das, was wir unseren Schülerinnen und Schülern in der Schule zu Sexualität mitgeben und das ist zu wenig.
Lehrende könnten, so ihre Empfehlung, auch mit Minderjährigen Making-of-Filme von Pornos schauen, ohne explizite Szenen. So könnte ein Gespräch entstehen über Gefühle, Rollenbilder und die Macht der Medien.
Das sieht etwas anders aus als bei uns in Deutschland, oder?
Wasser für Kenia VR ist ein Koffer mit 20 Virtual Reality Brillen, die sich Schüler aufsetzen können. Sie haben dann das Gefühl, in einer kenianischen Schule zu stehen und lernen in diesem 15-minütigen Video, in dem sie sich auch umschauen können, was Wasser für Kinder in Kenia bedeutet. Das unbekannte Gefühl, wirklich vor Ort zu sein, steigere das Interesse der Kinder, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sagt Christian Stein, der den VR-Koffer am Game Lab der HU Berlin mitentwickelt hat. Wie ist so ein Virtual Reality Video in den Unterricht zu integrieren? Das sei nicht die einzige Hürde, sagt er.
Der Lernprozess ist, glaube ich, vor allen Dingen ein Lernprozess auch bei den Lehrern, die sich darauf einlassen müssen, mit neuen Techniken zu arbeiten, bei denen die Schülerinnen und Schüler unter Umständen mehr Kompetenz haben als sie selber.
Rollenwechsel, Pornos, neue Techniken. Um inhaltliche und didaktische Grenzen an Unis und Schulen zu erweitern, sei Kommunikation ganz zentral, sagt Organisatorin Nausika El-Mekki. Rebellisches Lehren sei nichts für harte Einzelkämpfer.
Man muss, um das manchmal auszuhalten, die Offenheit haben und die Emotionalität, um zu sagen, das fällt mir schwer, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Also Rebellion ist nicht was Knallhartes.
Also etwas dazugelernt. Rebellion kann auch eine weiche Revolution sein. Erkenntnisse von einem Workshop Rebellious Teaching in Berlin. Sporthallen stehen am Sonntag normalerweise leer. Warum eigentlich? Das haben sich in Nordrhein-Westfalen einige Menschen gefragt und haben sich auch gefragt, warum andererseits viele benachteiligte Kinder, Schüler, Migrantenkinder kein Geld haben für Sportbeiträge, für Sportvereine. Sie haben sich gedacht, wir öffnen doch einfach mal die Sporthallen am Sonntag für diese Kinder. Schließlich fördert Sport nicht nur die Gesundheit, sondern verbessert auch die Lernfähigkeit und führt zu höherer Teamfähigkeit. Also alles gute Effekte des Sportes beim Open Sunday.
Rund 80 Kinder sind an diesem Sonntag in die Turnhalle der Grundschule Nordviertel in Essen gekommen. Freiwillig. Ein großes Plakat mit einem lachenden Kindergesicht heißt sie herzlich willkommen. Darunter der Name des Projekts Open Sunday. Professor Ulf Gebken vom Institut für Sport- und Bewegungswissenschaften der Uni Duisburg-Essen hatte die Idee schon vor ein paar Jahren.
Am Wochenende, vor allen Dingen am Sonntag, stehen die Sporthallen an den Grundschulen in Deutschland alle leer. Wirklich alle leer. Ja, und das ist natürlich etwas, was Kinder kaum aushalten können und ich auch nicht. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, die mal zu öffnen.
Also, ihr könnt gleich an die Station gehen und dann könnt ihr alles Mögliche ausprobieren. Okay? Alles klar. Auf geht's.
Eines der 60 bis 80 Kinder, die pro Treffen aus dem Stadtteil in die offene Turnhalle kommen, ist der 7-jährige Yassin.
Ich finde hier gut, weil hier gibt es viele Parcours, kann man spielen, man kann Fußball. Letztes Mal, als ich hier war, gab es auch so ein Trampolin zum Springen und das hat mir eben sehr gefallen.
Wir führen dieses Projekt vor allen Dingen dadurch, wo die Kinder den Anschluss an einen Sportverein nicht bekommen. Also vor allen Dingen arbeiten wir mit sozial benachteiligten Kindern und mit neu zugewanderten Kindern und das immer in den herausfordernden Stadtteilen, sagt man heutzutage, wo man wirklich mit ganz wenig ganz viel bewirken kann.
Inzwischen machen Schulen aus ganz NRW mit. Neben Essen und Duisburg gibt es schon Angebote in Bielefeld, Ennepetal, Gelsenkirchen, Herne, Hilden, Oberhausen und Witten. Überall in den offenen Turnhallen balancieren die Kinder auf Linien, schwingen in Schaukeln oder hüpfen wie bunte Flummis über ein Hindernis. Unter Anleitung von Katharina Morsbach und anderen erfahrenen Pädagogen vom Institut für Sport- und Bewegungswissenschaften.
Das Schöne ist einfach, hier helfen Schülerinnen und Schüler mit, die in der Schule eine Sporthelferausbildung gemacht haben. Dann haben wir viele Sportstudierende, die hier die Kinder betreuen.
Einer von ihnen, der 16-jährige Paul Wanke.
Und ich finde persönlich auch, Sport ist wirklich wichtig, halt auch für Kinder, die nicht die Beiträge für Sportvereine bezahlen können. Und hier haben Kinder die Möglichkeit dazu. Es gibt eigentlich nichts Wichtigeres.
Ein Schwerpunkt: Mädchenförderung. Denn beim Sport sind sonst Jungen ganz vorne. Bei Open Sunday trauen sich auch die Mädchen aus der Deckung.
Ich liebe sehr gern Sport, deswegen mache ich hier gerne Sport und komme hier hin, dann kann ich schön Sport machen. Und das ist auch gut für den Körper.
Und auch für den Kopf, bestätigt die Schulleiterin der Grundschule Nordviertel, Betül Durmas.
Es ist ja wissenschaftlich belegt, dass Kinder, die sich bewegen, auch gut lernen können. Und die Gesundheitsförderung ist Teil unseres Schulprogramms und das leben wir tagtäglich.
Kinder, die sich viel bewegen, kommen nach wissenschaftlicher Erkenntnis auch sozial besser klar. Sie werden teamfähiger und können Konflikte oft untereinander besser lösen. Laut Weltgesundheitsorganisation und Robert-Koch-Stiftung bewegen sich junge Menschen viel zu wenig. Darum müsste es noch viel mehr Übungsangebote in offenen Turnhallen geben, sagt Professor Gebken.
Unsere Statistik ist beeindruckend. Es sind wirklich die Kinder, die wir erreichen wollen, die kommen. Das Mittelschichtsmilieu kommt nicht, sondern die Kinder, denen am Sonntag die Decke auf den Kopf fällt, die sind dabei.
Dieser Vater findet es gut, dass das Angebot für alle Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse offen ist und dass auch kein Eintritt verlangt wird.
Manche Eltern könnten sich das wahrscheinlich nicht leisten, wenn es was kosten würde, beziehungsweise die Kinder würden dann nicht in den Genuss kommen.
Dabei war es am Anfang schwierig, die Schulen zum Mitmachen zu bewegen, erinnert sich Ulf Gebken.
Der kommt schon wieder, so ein verrückter Hochschullehrer, der will was von uns.
Doch das hat sich geändert.
Am Montagmorgen im Morgenkreis erzählen die Kinder endlich was. Sie erzählen, was sie da mit 60 anderen Kindern erlebt haben. Und ganz schnell war das so, dass die Schulleitungen uns regelmäßig kontaktiert haben und gesagt haben, hört bloß nicht auf, kommt wieder.
Ludger Fortmann über den Open Sunday, ein Projekt, bei dem in Nordrhein-Westfalen immer mehr Schulen mitmachen. Nach dem Klimagipfel ist die Klimakrise nicht zu Ende. Gleich bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop spricht Olafur Eliasson über die eigene Verantwortung als viel gefragter und viel reisender Künstler. Das war Campus und Karriere mit Thekla Jahn.